Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.
Ausnahmsweise mal dienstags gibt's heute die nächste Folge Audiobeweis. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, und danke, dass ihr euch dieses Mal einen Tag länger gedulden konntet. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, das Spiel unserer Adler von gestern noch mit in die heutige Analyse zu nehmen. Hat sich ja auch gelohnt, denn nach dem Topspiel gegen München hat auch die letzte Partie unserer Adler gegen den zweitplatzierten Ingolstadt gehalten, was die Begegnung im Voraus versprach. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen, uns ansehen, wie die Spiele gelaufen sind und natürlich warum. Außerdem erfahrt ihr heute die schönen und auch unschönen Geschichten aus dem Flurfunk in der Liga. Wir gucken kurz zu unseren Stars in Nordamerika und zum Schluss gibt's heute eine persönliche Frage an den Eishockeyspieler Christoph Ullmann mit dem spannenden Einblick, was er in seiner Karriere bereut hat und was nicht. Los geht's mit dem Warm-up, danach die Adler, die Liga und die Special Teams heute in den Themendritteln. Ich wünsche euch viel Spaß, der Rink ist gewischt. Anti, Ulle, let's go!
So, Ulle, dann machen wir uns erstmal warm, bevor es dann ins Spiel geht, in die drei Drittel. Ich habe zum Warm-up direkt einen Aufreger. Mitch Hurd von Straubing mit einem Stockstich von der Bank in der Verlängerung gegen Daniel Pieta. Da sind natürlich ein paar Animositäten. Pieta hatte ja da eine Strafe bekommen über 9 Spiele Sperre, weil er eben da, sagen wir mal, zumindest was in Richtung Straubinger Bank gemacht hat, was rassistisch dann beurteilt wurde oder als rassistisch beurteilt wurde. Und er hat sich dafür entschuldigt. Die Entschuldigung wurde nie richtig angenommen und jetzt gab es einen Stockstich. Müsste man solche Sachen nicht anders klären?
Was meinst du anders, Andi, mit Fäusten vorm Stadion nach dem Spiel? Hallo erstmal von dieser Seite. Ja, ich habe es gar nicht gesehen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, aber ich glaube definitiv, solche Sachen wirken nach. Derbys haben immer eine gewisse Brisanz und eine gewisse Temperatur von Grund auf. Und sowas, sowas gehört einfach nicht zum Sport. Natürlich, Daniel Pieta hat sich damals ausgiebig entschuldigt und ich nehme ihm das auch ab, wie er das damals verkauft hat, aber dass so dann nachgetreten wird, ich weiß es nicht. Schwierig für mich gerade zu beurteilen, weil ich es gar nicht gesehen habe.
Da ist ja auch noch keine Stand heute. Dienstag, der 16. ist heute, also Faschingsdienstag praktisch, ist noch dabei, die DL ist noch dabei, da jetzt erstmal zu untersuchen, was da genau passiert ist. Aber man sieht es an den Fernsehbildern. Also meine Meinung ist dazu, klärt es bitte anders, aber nicht mit Stockstichen, da kannst du jemanden verletzen. Irgendwie muss die Sache aus der Welt geschaffen werden und das macht man entweder mit einem Gespräch oder beim Eishockey kann man es auch dann, sagen wir mal, im Mittelkreis mit den Fäusten regeln, sage ich jetzt einfach mal.
Richtig, oder Faschingsdienstag mit einem Bier an der Theke verkleidet. Aber so könnte man das auch klären. Nee, stimme ich dir zu, sowas gehört nicht zum Eishockey, wie du sagst, da kann man sich verletzen. Das ist unschön.
Tim Stützle jetzt in 14 Spielen mit 7 Punkten, also 0,5 Punkte in der besten Liga der Welt pro Spiel. Vergangene Nacht seinen dritten Assist gemacht, 4 Tore hat er ja schon und das war beim Overtime-Sieg 6:5 hat ja Ottawa gegen Toronto gewonnen. Also Tim Stützle weiter ganz gut mit dabei, oder?
Doch, sieht super aus. Also 0,5 Punkte pro Spiel, wie du sagst, in der NHL. Also das ist schon ordentlich, definitiv.
Sensation gibt's auch noch beim Spiel Oilers gegen Winnipeg. Die Oilers haben 5 Tore erzielt, haben zwar 5:6 verloren. Und an keinem einzigen Tor der Oilers war Leon Dreiseitel beteiligt. Kennt man auch nicht mehr sowas, oder?
Nee, ist normalerweise gehört es dazu, dass du eigentlich bei jedem Torschützen dahinter Leon Dreiseitel als Assistgeber liest, aber dass er da mal sich einen Tag Pause gegönnt hat, für mich menschlich.
Gott sei Dank hat er auch mal so einen Tag. Ja. Sonst hätten wir da schon ein bisschen Sorgen. Lass uns in die DEL gehen. Griffin Reinhardt nach Iserlohn. Reinhardt, der Name Sam Reinhardt als Zweiter overall gedraftet 2014. Das ist der Bruder und der ist ja über Dreiseitel. Er ist an zweiter Stelle gedraftet worden und Dreiseitel an dritter Stelle. Also das nur so als Fun Fact dabei. Griffin Reinhardt, also der ältere Bruder von Sam Reinhardt. Also Griffin wird jetzt in Iserlohn spielen.
Also die Roosters stocken personell nochmal auf, haben aber auch bekannt gegeben, dass sie nach Ablauf der aktuellen Spielzeit die Zusammenarbeit mit ihrem Headcoach Jason O'Leary beenden werden. Finde ich auch immer sehr heikel, wenn du unter der laufenden Saison schon bekannt gibst, dass du in Zukunft mit dem Trainer nicht weiter zusammenarbeiten wirst. Wie reagiert die Mannschaft? Wie motiviert, engagiert ist der Trainer weiterhin? Ich habe es damals selbst erlebt. Markus Kuhl hat damals öffentlich bekannt gegeben, dass nach der Saison oder übers Ende der Saison hinaus nicht weiter mit Bill Stewart zusammengearbeitet wird, und das hat für Unruhe in der Kabine gesorgt. Und damals kam es ja dazu, dass die Spieler Stefan Ustorf und Yves Racine entlassen wurden, an Bill Stewart festgehalten wurde, aber noch 2-3 Wochen später ist dann auch der Coach gegangen worden. Also ich bin gespannt, wie sich das sportlich in Iserlohn weiterentwickeln wird.
Ja, vor allem, also wenn es gut läuft, alles klar, aber wenn es nicht gut läuft, wenn die Krise kommt, dann liegt es dann sehr nah, dass man sie dann doch vorzeitig dann beendet, die Zusammenarbeit.
Richtig. Sprich, vor allem die Spieler, die noch ein längeres Arbeitspapier haben, sagen die sich ja, okay, jetzt der Coach ist ja nächstes Jahr eh nicht mehr da, dann ist ja auch wurscht. Aber das ist, ja, mal gucken, wie er das weiterführen wird. Werde ich definitiv sehr interessiert verfolgen. Bleiben wir bei Trainern. Trainerentlassung in der DEL2.
Rich mal Chalmers. Wieder.
Mal wieder in der DEL2, ja. Da sitzen die Trainerstühle. Haben da, ich wusste gar nicht, dass die bekanntlich nur 3 Beine haben in der DEL2, aber jetzt hat es Rich Chernomans erwischt in Ravensburg, der ist ja kein Unbekannter in der DEL, ist ja letzter Meistertrainer der Kölner Haie 2002, dann sehr erfolgreich bei den Frankfurt Lions gearbeitet, lange, lange auch in der DEL gespielt. Und jetzt hat sie ihn in Ravensburg erwischt.
Ja, seltsam, ne? Also die Ravensburger gelten ja als Spitzenteam oder sollten den Anspruch haben, ganz vorne mitzuspielen. Haben jetzt, ich glaube, 7 Stück hintereinander verloren. Und dann hieß es gestern, Rich, ja, nochmals vielen Dank, warmer Händedruck, auf Wiedersehen. Und in der Mitteilung heißt es, man hat sich in aller Freundschaft getrennt oder in Einvernehmen oder wie auch immer das dann genannt wird, mit großem Respekt und so weiter. Ist ja schön, dass man keinen Dreck hinterher wirft, aber schön ist so eine Scheidung, sage ich mal, nie. Da ist schon immer ein bisschen Rosenkrieg auch dabei.
Bestimmt, bestimmt.
Die Einlaufzeit ist beendet.
Damit gehen wir ins erste Drittel, Christoph. Und wie immer geht's um unsere Adler Mannheim. Schauen wir uns die letzten 3 Spiele an. Am Dienstag den 9.2. in Schwenningen 4-0 gewonnen. Dann am Freitag den 12.2. in München 5-4 gewonnen. Da werden wir sicher ein bisschen mehr, noch ein bisschen analytischer dran gehen an dieses Ergebnis. Und dann gestern, also heute ist ja Dienstag, am Montag den 15.2. Ingolstadt mit 4-1 besiegt. Und ich glaube, das Münchner Ergebnis muss man ein bisschen, sagen wir es mal, analysieren bzw. tiefer betrachten, genauso das Ergebnis 4-1 gegen Ingolstadt. Stimmst du mir dazu?
Also ich würde das so zusammenfassen, dass die Adler, sie haben 9 Punkte geholt aus den 3 Spielen, sehr gut aufgetreten sind. Es hat echt Spaß gemacht, alle Spiele anzugucken, weil sie wirklich Phasen hatten, wo sie dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Für mich sehr bemerkenswert, dass sie in Schwenningen und gestern gegen Ingolstadt die Spiele im letzten Drittel entschieden haben. Das heißt, da ist die Konzentration ist da, es ist sehr viel Luft hinten raus noch da, dass sie wirklich dann den Gegner im letzten Drittel überrennen können und die entscheidenden Tore machen können. In München war es anders. In München haben sie dem Spiel von Anfang an ihren Stempel aufgedrückt und hatten hinten raus so ein bisschen platten Reifen dann.
Ja, und wobei ich sagen muss, in München war das Spiel so, die Adler unglaublich effizient, haben ihre Chancen richtig gut ausgenutzt, haben 2 Powerplay-Tore auch erzielt und dann steht es plötzlich 5-1. Und dann, München ist ja auch bekannt dafür, dass die sich nicht beeindrucken lassen von Ergebnissen, sondern die schaffen es auch, ein 1-4 zu drehen und noch 5-4 zu gewinnen. Und solche Sachen hat man alles schon bei den Münchnern gesehen. Von daher hat man da vielleicht ein ganz kleines bisschen, ich sag mal, wenn jeder 1% vom Gas geht von den Adlerspielern plötzlich, ist das Kollektiv dann doch ein bisschen langsamer geworden und nicht mehr ganz so entschlossen. Das muss nur eine Nuance sein gegen Spitzenteams wie München. Und schon auf einmal wird es hinten raus richtig eng. Ich meine, München nimmt den Torhüter raus und dann es steht 4-5 und die haben noch 1,5 Minuten Zeit auszugleichen. Also das wäre schon der Hammer gewesen.
Ja, aber das ist, du sagst es, wenn jeder Spieler 1% vom Gas geht, du hast 20 Spieler auf der Bank sitzen, auf einmal rufst du 20% weniger ab. Ich nehme die Mannschaft aber da in Schutz. Ich bin selber lange dabei gewesen. Wenn du 5-1 führst, ist es völlig normal, ist es menschlich. Wir hatten es eben auch schon bei Leon Dreiseitel. Er ist doch ein Mensch und die Jungs im Adlertrikot auch. Dann lehnst du dich vielleicht ein bisschen zurück und hast nicht ganz die Konzentration oder dem Biss noch. Und München hat über 60 Minuten auch gutes Hockey gespielt. Dennis Endras hinten hat das Tor unglaublich gut verriegelt. Die Mannschaft permanent im Spiel gehalten und die Dinger gehalten. Aber wenn München weiter anrennt, dann ist es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Wenn du so oft schießt, dass irgendwann mal einer durchrutscht und dann ist es in der Summe vielleicht ein bisschen zu oft passiert im letzten Drittel. Aber wenn man sich den ganzen Spielverlauf anguckt, war es nicht unverdient, dass München 4 Tore geschossen hat, weil sie einfach gutes Hockey gespielt haben.
Ganz genau, die haben ihre Chancen nicht ausgenutzt, du hast angesprochen. Endras kann ja nur richtig gut spielen, wenn München gute Chancen hat. Also richtig. Das eine bedingt das andere und entsprechend hatte München seine Chancen. Die haben halt nicht eiskalt zugeschlagen, so wie es die Adler getan haben. Die Münchner ohnehin so ein kleines bisschen, ich sag's mal mit Anführungszeichen, Torwartproblem, nenne ich es jetzt mal, einfach sagen wir mal Fiesinger und Reich, die schwanken ein bisschen in ihren Darbietungen und Danny aus den Birken ist nach seiner langen Verletzung noch nicht da, wo er mal war, sicher nicht. Wenn er da hinkommt, hat München kein Torhüterproblem mehr, aber wenn er noch lange braucht, dann wird es schwierig, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt von einem Torhüterproblem reden kann, weil die doch gute Arbeit machen. Und Danny aus den Birken wird seine Zeit bekommen, wieder dahin zurückzufinden, wo er sich auch selber sieht und wo man Danny aus den Birken kennt. Und dass man ihn dann nicht jetzt jedes Spiel machen lässt, ist auch normal. Aber wie du schon gesagt hast, Dennis hat unglaublich gut gehalten. Zu dem Kräfteverschleiß hinten raus bei dem Spiel in München muss man natürlich auch sagen, dass die Adler ziemlich gebeutelt sind, was die Verletztenliste angeht, was die Krankenakte angeht.
Definitiv.
Und wenn du dann von deinen Jungs, von deinen Spitzenjungs, wo du wirklich ein paar mehr hast, dann nur noch ein paar wenige zur Verfügung hast und die dann permanent abrufen müssen, ist es auch irgendwo dann normal, dass ein gewisser Verschleiß da ist. Und deswegen bin ich unglaublich positiv überrascht, dass die das Spiel gegen Ingolstadt, wo Ingolstadt ja wirklich ein harter Gegner war, ein sehr körperlich betontes Spiel war. Ingolstadt hat wirklich hart gegen den Mann gespielt und dann steht's nach 40 Minuten 1-1 und die Adler schaffen das dann wirklich mit dem gebeutelten Kader. Es sind ja noch zwei Jungs ausgefallen im Spiel. Dann wirklich das Spiel noch. Richtig, dass die dann das Spiel noch zu ihren Gunsten 4-1 entscheiden. Wirklich eine top souveräne Leistung nach dem Spiel und nach der Heimreise auch noch von München, so eine Leistung wieder abzurufen, Hut ab.
Ich glaube, dass Ingolstadt im Bus gesessen hat und sich ein bisschen gefragt hat, wie konnten wir aus diesem Spiel keine Punkte rausholen, weil sie haben eigentlich sehr gut gespielt, läuferisch wirklich sehr, sehr stark. Wir werden uns im zweiten Drittel Ingolstadt ein bisschen näher angucken. Also die hätten durchaus auch was verdient gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Nur da kommt das dann wieder, dass die Adler ihre Chancen dann doch eiskalt nutzen und hinten raus dann nochmal eine Schippe drauflegen können. Also das hat mich schon beeindruckt.
Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
Mich hat es auch beeindruckt. Also das war ein wirklich guter Auftritt, sehr solide, gut verteidigt, ein starker Felix Brückmann im Tor. Und dann gehst du nach 40 Minuten, sitzt du in der Drittelpause in der Kabine und beide Mannschaften rechnen sich was aus und beide Mannschaften hätten auch den Sieg verdient gehabt. Aber das dann so souverän nach Hause zu schaukeln, da war ich schon beeindruckt. Und Anti, direkt gefragt, glaubst du, Ingolstadt legt jetzt die neonfarbenen Trikots ab nach der ersten Niederlage in diesen Trikots und wärst du traurig, wärst du sauer?
Ich bin so gespalten, was das Trikot angeht. Ich finde es irgendwie hat was, aber wenn es abgelegt wird, dann hat es auch was.
Ich habe sogar gesehen beim Warm-up, die Betreuer und die Coaches, die Mund- und Nasenschutz getragen haben, waren sogar farblich abgestimmt. Zwar aus dem gleichen Stoff, das sah schon cool aus auf der Bank. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie Ingolstadt, in welchem Gewand sie im nächsten Spiel auftreten werden.
Und wir gucken es uns ein bisschen genauer an im zweiten Drittel. Ja, Christoph, zweites Drittel ist das Drittel, in dem wir uns die Liga ein bisschen anschauen. Zunächst mal, was mir aufgefallen ist. Es gab den Magenta Cup, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen und haben uns überlegt, Mensch, bringt das was? Wird man das in der Saison auch sehen, dass ein paar Teams Magenta Cup gespielt haben? Jetzt gucken wir mal die Nordgruppe an. Berlin Erster, Bremerhaven Zweiter, Düsseldorf Dritter, Wolfsburg Vierter. Alle vier Mannschaften haben Magenta Cup gespielt. Dann kannst du kommen und sagen, ja, Moment, Krefeld ist letzter, die haben auch Magenta Cup gespielt, aber die klammern wir mal aus, weil die haben andere Probleme, als ob sie beim Magenta Cup mitgespielt haben oder nicht, sondern da geht's momentan sportlich zumindest ums nackte Überleben mit ihren 0,44 Punkten pro Spiel im Schnitt. Und dann gucken wir auf die Südgruppe, Christoph. Mannheim erster, gut, Ingolstadt zweiter, die haben nicht mitgespielt, aber die wollen wir uns nochmal auch ausklammern und nochmal genauer anschauen. Dann München und Schwenningen, also München dritter, Schwenningen vierter. Also ist das ein Zufall?
Das ist für mich kein Zufall. Du hast mit dem Magenta Cup eine Vorbereitung gespielt, in der es von Anfang an um Punkte ging, wo die Mannschaften sich gemessen haben. Köln zum Beispiel hatte zwei Vorbereitungsspiele, die sind auf Platz 6 in der Nordgruppe und es ist einfach keine richtige Vorbereitung. Also nennen wir es, wie es ist, die Mannschaften, die da wirklich, gut, Ingolstadt der einzige Ausreißer, den du angesprochen hast, aber die unter Wettkampfbedingungen sich vorbereiten konnten, haben definitiv einen Vorteil.
Wenn wir uns Ingolstadt anschauen, also die sich natürlich da auch nicht groß vorbereiten konnten in diesen Wettkampfbedingungen, aber die haben zum Beispiel gegen Straubing gespielt. Das ist schon mal ein Derby. Die haben gegen Augsburg gespielt. Also die haben da schon, sagen wir mal, ein paar ganz gute Spiele machen können. Plus, was ich sage, Ingolstadt hat natürlich auch von den Verstärkungen her direkt schon am Anfang richtig gute Jungs geholt. Also wenn man sich das Ganze anschaut, die mobile Verteidigung mit Marshall, mit Bodie, mit Ellis. Ellis kennt man ja aus Kölner Zeit noch. Das sind alles Spieler, die wirklich KHL-Format haben, weil die so mobil sind. Da wird da sehr auf Mobilität geachtet hinten. Und die sind hinten stark, also die verteidigen gut, aber schalten sich vorne rein und wirbeln da richtig mit vorne und pinschen da, gehen damit vor. Also das ist schon, glaube ich, ein Punkt, warum die Ingolstädter so gut sind. Plus, die haben den statistisch drittbesten Torhüter. Momentan die besten Torhüter sind ja die Adler-Torhüter, nämlich Endras mit 1,76 und Brückmann mit 1,86 Gegentoren pro Spiel. Das sind schon überragende Werte. Ja, also die Ingolstädter haben auch einen überragenden Torhüter.
Definitiv. Und nur kurz zur Erklärung, was du mit mobile Verteidiger meinst. Die sind, die drei angesprochenen auf Ingolstädter Seite, sind alle so ein bisschen vom Kaliber Mark Kettic, die unglaublich gut Schlittschuh laufen. Also früher hatte man einen Verteidiger, der war 2 Meter groß und 1,95 Meter breit und hat da hinten alles über den Haufen gefahren. Und jetzt ist es wirklich dahin gehend, dass Spieler gesucht werden, die unglaublich gut Schlittschuh laufen können, die ihrem Gegner teilweise einfach ablaufen. Also du musst den heutzutage nicht mehr zusammenfahren, sondern um deinen Zweikampf zu gewinnen, musst du oft einfach schneller sein und stabil im Zweikampf und dann schnell umschalten können, um die Scheibe wieder nach vorne zu transportieren, mit einem schnellen Pass, mit einer klugen Entscheidung oder vielleicht selbst die Füße in die Hand nehmen und die Scheibe nach vorne transportieren. Und da hat das, was du angesprochen hast, Ingolstadt sich unglaublich gut verstärkt mit den drei Jungs hinten, die das sehr, sehr gut machen. Und das ist auch eine Stärke, die sie dieses Jahr auszeichnet. Und deswegen stehen sie auch da oben mit dabei in der Tabelle.
Beim Spitzenspiel gegen Mannheim gab es dieses 4:1 und wir waren uns einig, dass eigentlich das 4:1 zumindest das Spielgeschehen nicht ganz wieder gibt. Fehlt den Ingolstädtern vielleicht ein bisschen mannschaftlich die Erfahrung, die die Adler haben? Der Kern der Mannschaft ist ja in Mannheim doch zusammengeblieben. Sieht man das dann in solchen Spielen?
Ich finde die dieses Jahr sehr, sehr gut aufgestellt. Also einfach mit den Verteidigern, die wir eben angesprochen haben, die unglaublich mobil sind. Und dieses Jahr haben sie deutsche Jungs, die scoren können, die den Jungs unterstützen auf die Anzeige oder die der Mannschaft helfen, auf die Anzeigetafel zu kommen. In der Vergangenheit, wen hat man als deutschen Spieler mit dem ERC Ingolstadt verglichen? Das war Thomas Greilinger. Und jetzt hast du einen Tim Wohlgemuth, der sein 6. oder 7. Saisontor gestern schon geschossen hat. Du hast einen Daniel Pieter, du hast einen Fabio Wagner.
Das sind Mirko Jungs, Höflin.
Mirko Höflin, danke. Du hast Jungs, die richtige Stützen mittlerweile in dem Team sind. Und das war was dem ERC Ingolstadt in der Vergangenheit gefehlt hat. Und wo sie jetzt aber dieses Jahr, vor allem auch mit Daniel Pieter, den sie aus Krefeld gewinnen konnten, der da vom Hof gejagt ist, wirklich Jungs, die scoren, die punkten und die der Mannschaft gut zu Gesicht stehen.
Also durchaus Ingolstadt, jemand, mit dem man, oder eine Mannschaft, mit der man rechnen muss, wenn es dann um die Verteilung der letzten Spiele geht, sage ich jetzt mal. Jeder will ja das letzte Spiel der Saison spielen. In der Nordgruppe, die Eisbären überraschen mich ein bisschen. Wir hatten es ja davon, Magenta Cup katastrophal, auch nicht so richtig gut in die Liga gestartet. Plötzlich ging's. Sicher auch den Last-Minute-Verstärkungen dann geschuldet. Wenn man Chris Foucault, Matt White anschaut, das sind schon richtig gute Spieler. Plus Leo Pföderl scored am Fließband. Nöbels ohnehin einer der besten deutschen Spieler in der Eishockey-Liga oder überhaupt einer der besten Spieler in der deutschen Eishockey-Liga überhaupt.
Du sprichst es an, die Reihe mit Nöbels, Pföderl und Reichel ist die erste Sturmreihe, die punktet jedes Jahr. Was hat Marcel Nöbels, hat glaube ich mittlerweile in 8 Spielen 9-mal getroffen, der hat da so eine richtige Scoring-Streak, also das macht schon Spaß, den Jungs dazu zu gucken und ich freue mich, dass die Eisbären oben sind, das tut der Liga gut, das tut der Gruppe gut und das wird unglaublich interessant, wenn die Gruppen dann über Kreuz spielen, weil du mit den Eisbären einen Gegner hast, den du aus der Vergangenheit unglaublich stark kennst und da freut sich, glaube ich, jeder aus der Südgruppe, wenn dann dieses Top-Team aus dem Norden anreist.
Ich bin übrigens auch ein ganz großer Verfechter davon, dass die Mannschaften, die eigentlich denen man eine gewisse Stärke zuschreibt aufgrund der Historie, dass die auch da spielen, wo man sie erwartet. Deswegen schaue ich immer so ein bisschen mit Bedauern Köln an, die auf im 6. Platz stehen in der Nordgruppe und da so ein bisschen einen Schritt vor, 2 zurück machen immer wieder. Also ich würde mir schon wünschen, dass diese Mannschaften da hochkommen, wobei dann Düsseldorf auch ganz positiv, finde ich, ist auf dem 3. Platz.
Es beginnt die letzte Spielminute im 2. Drittel.
Mit Köln finde ich es auch schade. Die gehören für mich auch ein bisschen weiter nach oben, weil das auch immer Teams sind, die viele Fans mitgebracht haben oder die Zuschauer ins Stadion gelotst haben, weil der Name einfach zieht und wenn die Haie dann auch noch erfolgreiches Eishockey spielen, hat es unglaublich Spaß gemacht. Auch wenn die Köln Arena voll ist, macht es mehr Spaß. Aber ich mag daran erinnern, dass die Krefeld Pinguine ja auch mal ein Playoff-Team waren. Davon sind sie jetzt weit entfernt. Aber wir haben noch ein paar Spiele. Also abgeschlagen sind die Haie nicht, obwohl der Tabellenplatz jetzt nicht so viel Hoffnung macht, aber punktemäßig können sie da nochmal nach oben greifen und ich drücke diesbezüglich auch die Daumen.
Da ist es ein bisschen enger in der Nordgruppe. Die Kölner haben tatsächlich in Anführungszeichen nur 4 Punkte auf die Grizzlies aus Wolfsburg, die Vierter sind und haben sogar noch ein Spiel weniger. Also durchaus die Kölner, die uns zuhören, durchaus, ihr könnt es noch schaffen und wir hoffen auf alle Fälle, dass ihr es in die Playoffs schafft, weil irgendwie Köln gehört mit dazu, auch wenn es so eine große Rivalität mit unseren Adlern gibt.
Die Karnevalszeit jetzt gut überstehen und dann angreifen.
Wir greifen jetzt nochmal an im letzten Drittel. Christoph, lass uns mal ein bisschen die Special Teams anschauen und darüber sprechen. Penalty Kill und Powerplay. Schauen wir uns mal das Powerplay zunächst mal in der Liga an. Bremerhaven erster mit 33,3% und nicht nach dem ersten Spieltag. Da kannst du schon mal ein bisschen, wenn du 2 Powerplay-Tore geschossen hast, kannst du schon mal eine riesen Zahl da stehen haben, sondern nach 15 Spielen 33,3%. Dann die Kölner mit 25%, Iserlohn mit 25%. Dann kommen die Schwenninger als einzige Südgruppenmannschaft unter den ersten 7 im Powerplay. Die Nordgruppen, und da müssen wir eine Mannschaft wegnehmen. Welche?
Wahrscheinlich die Krefeld-Pinguine.
Genau, die sind da nicht dabei. Und die sind nicht über 20 beim Powerplay. Alle anderen sind bei über 20 beim Powerplay. Finde ich einen absoluten Hammer. Das ist ein Spitzenwert. Das sind normalerweise, wenn du 20 hast, machst du schon 3 Kreuze.
Ja, normalerweise sagt man als Coach oder als Mannschaft, man möchte die 25% angreifen. Also, dass jedes 4. Powerplay zu einem Torerfolg führt, dann bist du sehr, sehr gut dabei. Hans Zach hat früher immer gesagt, ich trainiere kein Powerplay, weil dann trainiere ich ja 75% Negativquote. hat er auch recht gehabt, aber man versucht wirklich die 25 anzugreifen und da ist die Fishtown Pinguins mit 33% und der KIC auch mit über 25%, Iserlohn mit 25%, Schwenningen 24%. Das sind schon absolute Top-Werte. Also wirklich Hut ab, was die Nordgruppe da, vor allem wenn der Arm des Schiedsrichters nach oben geht, was die dann aufs Parkett zaubern.
Jetzt schauen wir uns dann entsprechend die Überzahl der Südgruppe an. Und wie gesagt, Schwenningen als Ausreißer mit 24,2%. Danach dann schon Ingolstadt als zweitbestes Team der Südgruppe mit 17, Mannheim 16, München 15, Straubing 15, paar zerquetschte. Nürnberg, okay, die klammern wir aus mit 9,43, die haben auch andere Probleme. Das ist das Pendant zu den Krefeldern. Wobei, da muss man ganz klar sagen, in Nürnberg ist das außenrum nicht so chaotisch wie in Krefeld. Also wenn man sich das anschaut, woran liegt das denn, dass es in der Südgruppe eher das Penalty-Kill stark ist und das Powerplay mittelmäßig und umgekehrt?
Das ist total schwierig zu sagen. Also Jungs spielen sich ja dann auch in einem Powerplay so in den, ja, einfach in den Flow, wo sie einfach sagen, wir wissen, wir haben so eine Stärke, wie jetzt Bremerhaven das momentan macht, dass sie so ein Selbstbewusstsein aufbauen und wissen, wir können die Spiele einfach in unserem Überzahl momentan entscheiden. Und genauso ist es aber auch andersrum, wenn du Teams hast. Wir haben das ja schon mal thematisiert mit einem Nico Klemmer, dem wir den ganzen Gesicht gegeben haben. Wenn du Jungs hast, wo du weißt, wenn der Gegner viermal schießt, da kommen vielleicht maximal einer durch auf unseren Torwart, weil die anderen alle geblockt werden, ist es auch einfach was, wo du so eine breite Brust hast in diesen Special Teams. Aber warum sich das jetzt so in den Norden, was das Powerplay angeht, und so in den Süden, was das Unterzahlspiel angeht, verlagert, darauf habe ich keine Antwort. Hast du da was erkennen können oder hast du da was rausgesehen?
Überhaupt nicht. Ich schaue mir nahezu alle Spiele an in der DEL. Also es ist ganz, ganz schwer zu erkennen, vor allem am Fernsehen. Wenn du im Stadion bist, sieht man meistens ein bisschen mehr. Woran das denn liegen kann? Also ich finde, dass es in den Gruppen so verteilt ist, finde ich sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn es dann diese Breakout-Spiele gibt. Also wenn jetzt die Bremerhavener mit ihren 33%, dem Top-Powerplay der Liga, gegen das Top-PK, also gegen das Unterzahl, nämlich dass der Adler, was mit 90,4% natürlich auch überragend ist. Also wenn du bei 90 bist, das ist schon, da muss man schon mal klatschen.
Definitiv. Also da bin ich auch gespannt, wenn dann diese Top-Special-Teams aufeinandertreffen, weil das einfach Situationen sind, die Spiele entscheiden. Wenn du dich 5 gegen 5 neutralisierst und dann eben darauf wartest, auf diese eine oder zwei Überzahlsituationen, um da dann einen Siegtreffer zu machen, da bin ich echt gespannt, wenn dann diese sogenannten Top-Special-Teams aufeinandertreffen. Das wird interessant zu beobachten sein.
Die Powerplay-Percentage der Adler ist bei 16,1%. Das ist, damit kannst du jetzt nicht angeben, aber das ist irgendwo okay. Wenn man die Adler jetzt exemplarisch nimmt, du hast, wenn man sich die eine Powerplay-Unit anschaut mit Smith, Huchtaler, Schütz, Lehtivuori und Plachter, da hast du Jungs, da ist immer wieder einer verletzt. Lehtivuori ist jetzt wieder verletzt, dann hast du einen Leubel, der noch im Powerplay ist, du hast einen Desjardins, der fehlt im Powerplay, also du hast einen Schinnemann, der jetzt fehlt im Powerplay. Du hast unglaublich viele Spieler, die aus dem Powerplay rauskommen. Jetzt kann man sagen, naja, sind ja alles Profis, die müssen das schon spielen können. Aber wenn da ein neuer Mann ist, das heißt nicht, dass der nicht gut genug fürs Powerplay ist, aber die Abstimmung muss ja erstmal gefunden werden. Du hast immer nur 2 Minuten Zeit, beziehungsweise eine Unit etwa 1 Minute. Und dann hast du den Gegner, der versucht, dich dran zu hindern. Also sich abzustimmen. Im Training ist es auch schwierig, das zu simulieren, diese Wettkampfbedingungen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn du ständig Powerplay-Spieler hast, die verletzt sind.
Das ist nicht ganz so einfach. Du sagst es, das ist wirklich dann ein Fünfer-Puzzle, das sehr gut zusammenpasst, wenn die eingespielt sind. Und wenn dir da ein oder zwei Teile rausbrechen, dich da nahtlos einzufügen, da schließe ich dann gerne wieder mit dem Satz von Hans Zach, der dann sagt, wenn 25% gut sind, dann habe ich trotzdem 75% Fehlquote. Und wenn dir da wirklich ein, zwei Jungs rausfallen, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Also Powerplay ist so eine eigene Wissenschaft, das ist so schwierig. Dann sagt man oftmals, Mensch, das Powerplay war nicht gut, die haben nicht getroffen. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, da waren viele Schüsse dabei. Und nur der Torhüter der Gegnerische hat halt überragend gehalten zum Beispiel. Oder da war halt Nico Kremmer, der alles weggeblockt hat. Trotzdem kann man sagen, das Powerplay war gut, hat aber nicht getroffen. Umgekehrt ist es so, manchmal ist das Powerplay eigentlich, sieht nicht gut aus, plötzlich machen sie ein Tor aus dem Nichts. Ja, also ich sage jetzt mal ein 2-auf-1 Angriff oder irgendwie sowas. Also deswegen ist es, ich finde das schon wirklich sehr, sehr schwierig zu bewerten, das Powerplay an sich. Was ist jetzt gut? Ist das Powerplay gut und das Penalty-Kill schlecht in dem Spiel bei einer Mannschaft, also bei der Begegnung? Oder ist es umgekehrt? Ja, also das finde ich immer unglaublich interessant und schwierig auch zu erkennen.
Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
Ja, wenn du sagst, wir haben ein gutes Powerplay gespielt, aber leider kein Tor geschossen, das ist so ein bisschen halbschwanger. Aber wenn du sagst, wir haben uneffektiv gespielt, sind eigentlich gar nicht richtig ins Drittel gekommen, aber 2 Sekunden vor Ablauf der Strafe war die Scheibe drin, klopft dir der Coach auch auf die Schulter und jeder jubelt und du kriegst es als Powerplay-Tor verbucht. Ich gehe so weit, dass ich sage, wenn du das Ding reinmachst in den 2 Minuten Powerplay, dann war es effektiv, dann warst du gut. Wenn du die Scheibe 2 Minuten rumpasst und der Gegner sie nicht berührt, hast du zwar 2 Minuten Scheibenbesitz gehabt, aber du hast kein Tor erzielt, dann warst du einfach nicht effektiv. Also die Scheibe muss rein im Powerplay, dann bist du gut.
Da muss ich meinen Standpunkt ein kleines bisschen abgrenzen. Ich finde, rumpassen sehe ich auch so, ist nicht gut. Also das ist kein gutes Powerplay. Aber wenn du Schüsse hinbekommst, ja, also Schüsse auf das Tor und machst das Ding einfach nicht rein, weil unterm Strich ist Powerplay auch ein Prozess. Du musst dann irgendwann in den Playoffs musst du so gut sein, weil da werden oftmals die Spiele in den Special Teams entschieden. Das ist ein Prozess. Also wenn du aus Zufall im Powerplay ein paar Mal getroffen hast, wäre ich beunruhigt. Wenn du aber weißt, unsere Struktur stimmt und wir schießen, wir kommen zu Schüssen und hatten jetzt ein bisschen Pech, Latte hier, Torwart, überragender Save, dann ist das ein besserer Ausgangspunkt, als mal ein Tor erzielt zu haben und keiner weiß warum.
Ja, da gebe ich dir recht.
Das war jetzt ein, du hast recht und ich meine Ruhe.
Ende der regulären Spielzeit.
Dann lass uns ins 1 gegen 1 gehen, Christoph, ganz zum Schluss. Aber es ist auch gut, man kann ja auch ein bisschen andere Herangehensweisen haben und Sachen anders sehen. Das ist ja auch durchaus legitim. Christoph, unser 1 gegen 1 heute, meine Frage an dich. Was bereust du als Profi nicht gemacht zu haben oder gemacht zu haben?
Wow, was bereue ich nicht gemacht zu haben oder was bereue ich gemacht zu haben? Boah, ja, was ich definitiv nicht bereue, sind die Standortentscheidungen, die ich in meiner Eishockey-Karriere getroffen habe, weil man ja als Spieler oft mal in die Situation kommt, du hast 2, 3 oder 4 Vertragsangebote vorliegen und musst irgendwann am Ende des Tages mal eine Entscheidung treffen, wo es weitergehen soll für dich, wo du deine sportliche Entwicklung siehst. Das machst du einmal als junger Spieler und ich nenne es auch mal als Single, wo du wirklich mit der Eishockeytasche über der rechten Schulter und einer kleinen Reisetasche über der linken Schulter durchs Land reist und guckst, wo du dich sportlich weiterentwickeln kannst. Ich hatte zum Beispiel mit 19 habe ich für den KIC gespielt, mit 18, 19 und hatte die Entscheidung zwischen den, ich glaube damals hießen sie Sinopret Ice Tigers und den Adler Mannheim und das ist so ein, ja, da liegen beide Vertragsangebote vor dir auf dem Tisch. Beide Trainer rufen dich an, erzählen dir, dass sie dich gerne hätten und dass du dich in deiner jungen Phase oder in deinen jungen Lebensjahren bei dem einen sowohl auch bei dem anderen Verein sportlich am besten weiterentwickeln kannst und irgendwann ziehst du mehr oder weniger in der frühen Streichholz und sagst, okay, du ziehst dem nächsten ein grün-weißes Trikot an, was damals die Sinopret Ice Tigers waren, oder entscheidest dich für blau-weiß-rot und wechselst in die Kurpfalz und das ist definitiv eine Entscheidung, die ich überhaupt nicht bereue. Zur damaligen Zeit war Greg Post Trainer der Sinopret Ice Tigers, der mich des Öfteren angerufen hat. Schön, dass ich ihn damals in Mannheim dann auch nochmal begegnen konnte. Wir sind ja zusammen dann 2007 Deutscher Meister geworden. Mhm. Aber das war, also diese Standortentscheidungen waren definitiv was ich nicht bereue. Und im weiteren Verlauf meiner Karriere ist es ja dann so, dass man, ich hatte dann ja auch 2 Kinder oder erst das eine, dann das andere Kind, dann triffst du deine Entscheidungen ja ganz anders. Dann denkst du ja nicht nur egoistisch und sagst, ja, da sind jetzt coole Jungs und die Stadt ist cool und da gibt's einen guten Italiener, habe ich gehört, und vielleicht ein tolles Nachtleben und gute Trainingsbedingungen, sondern dann musst du ja auch ein bisschen weiter gucken, was eben mit deiner Familie dort passiert. Ich möchte da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, wo es mich hätte hin verschlagen können, aber ja, das waren eben in Entscheidungen, die ich nicht bereue, damals auch längerfristig in Mannheim zu verlängern, weil wir hier eine super familiäre Struktur auch hatten und sportlich war es natürlich auch super einwandfrei. Und dann auch in meine letzte Entscheidung nach Augsburg zu wechseln, da hatte ich tatsächlich 6 Vertragsangebote, wo es in Mannheim für mich nicht weiterging. Eins war DL2, das waren die Frankfurt Lions, was mir auch ganz gut gefallen hätte, hört man wahrscheinlich in Mannheim nicht so gerne, aber das wäre gut zu verbinden gewesen, was die Fahrten angeht. Dann wäre ich sehr schnell zu Hause gewesen. Das sind ja gute 80 Kilometer nur. Habe mich aber dann für Augsburg entschieden und das waren ja für mich 2 ganz, ganz tolle Jahre. Ich habe mich mit dem Verein dort und auch mit allem drumherum sehr gut identifizieren können. Meine Familie hat sich dort sehr wohl gefühlt. Also es waren echt 2 wunderschöne Jahre, die ich da beim AIV verbracht habe. Also es hätte damals, Anti, halte ich fest, es hätte nach Krefeld gehen können. Ich hatte Iserlohn auf dem Tisch liegen, ich hatte die DEG da liegen. Also es waren einige Teams, die sich noch für mich interessiert haben, und das war echt ja super, dass ich dann mich für Augsburg entschieden habe. Es waren tolle Gespräche. Es war echt eine gute Zeit, aber auch dann jetzt eben einfach zu sagen, jetzt ist Schluss. Das war für mich auch eine ganz wichtige Entscheidung, die ich heute nicht bereue. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich es vermisse, ob es noch in den Füßen und in den Händen juckt, wenn ich Eishockeyspiele sehe. Und ich für mich habe die Entscheidung alleine getroffen, aufzuhören. Es ist ja, wenn man sich jetzt fragt, ja, wer soll die Entscheidung denn sonst für einen treffen? Aber manchmal ist es leider der Arzt oder der Sportorthopäde, der sie für dich treffen muss, oder vielleicht auch der ein oder andere Sportmanager, der sagt, sorry, hier geht's für dich nicht weiter und du kriegst gar kein Angebot mehr rein, dass du dann so ein bisschen leise und still und heimlich deine Tasche packst und die zu Hause in den Keller stellst. Aber auch die Entscheidung für mich zu sagen, es ist Schluss, ich höre auf, ich mache nicht weiter, war eine Entscheidung, die ich nicht bereue. Und momentan juckt es mich wirklich weder in den Händen noch in den Füßen, dass ich nochmal zurück aufs Eis will. Aber das hat auch ganz, ganz stark damit zu tun, dass die Hallen leer sind. Ich glaube, wenn ich jetzt in der vollen Halle stehen würde, würde es mir, glaube ich, schon nochmal eiskalt den Rücken runterlaufen und ich hätte unglaubliche Gänsehaut. Aber auch viele Ex-Spieler, die auch schon ein paar Jahre zurückliegend ihre Karriere beendet haben, haben zu mir gesagt, Ulle, warte nur ab, das dauert noch vielleicht ein oder zwei Jahre und dann juckt es dich wieder extrem und du möchtest zumindest in einer Altherrenmannschaft oder in irgendeiner Hobbytruppe wieder angreifen und ein bisschen das Eis unter den Füßen spüren. Also das sind Entscheidungen, die ich definitiv nicht bereue. Aber was bereue ich, Anti?
Also dann lass mich mal so fragen. Also wenn ich jetzt sage, du warst nie im Ausland, stimmt's nicht. Du warst im Urlaub schon öfter mal irgendwo im Süden am Strand gelegen und hast auch im Ausland schon WMs gespielt und so weiter. Aber in der ausländischen Liga hast du noch nie gespielt. Wäre das nicht was gewesen in jungen Jahren von der Erfahrung, nicht nur eishockeymäßig, sondern auch einfach von der Erfahrung, irgendwo anders mal zu leben, zu sein?
Ich hatte tatsächlich zwei Angebote. Ich hatte eins aus Schweden und eins damals aus Salzburg, wo ich vom KEC zurück nach Mannheim gewechselt bin. Ich hatte ein Adlerangebot und eben Schweden und Österreich. Und das war was mich schon gejuckt hätte, gereizt hätte. Aber da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich doch so ein kleiner Heimscheißer bin. Also ich bin gern in Deutschland. Ich mag die Liga. Ich mag die Kultur, ob es jetzt im Norden ist, im Süden oder im Osten und im Westen. Ich bin gerne in Deutschland zu Hause, spreche gern die Sprache und
Du kannst auch gut Deutsch, wollte ich sagen. Vielen Dank.
Und der Lennox war zu der Zeit auch schon auf der Welt. Und dann eine Entscheidung zu treffen, ins Ausland zu wechseln. Ich glaube, da hätten wir in Österreich große Probleme mit der Sprache gehabt. In Schweden wäre es einfacher gewesen. das hat mich tatsächlich nie gereizt. Ich hatte noch einmal die Option beim KEC. Ein paar Leute mögen sich vielleicht erinnern, als in den Vereinen, die Playoffs verpasst haben und es auch schon frühzeitig feststand, dass sie die Playoffs nicht mehr erreichen konnten, gab es immer einen großen Ausverkauf. Den gab es damals auch zu KEC-Zeiten. Da ist ein Stefan Julien nach Österreich gewechselt, ein Kamil Pirosch ist in die Schweiz gegangen. Und ich hatte einen Anruf bekommen von Rico Vater. Den kennt man in Mannheim bestimmt auch noch, im Meisterteam 2007 unter der Saison verpflichtet worden.
Heute betreibt er übrigens ein Team Hortons Café unter anderem.
Ah, okay. Ja, und Rico Vater ist nach seinem Engagement bei den Adler Mannheim in die Schweiz gewechselt. Ich glaube sogar zum ERC Biel.
Nach Biel ist er gegangen. Ja.
Ich war dann beim KEC und hatte wirklich ein unglaublich gutes Jahr mit knapp an die 50 Scorerpunkten. Und Rico Vater hat mich angerufen und hat gesagt, Christoph, wir stecken hier in der Schweiz im Abstiegskampf und können uns nochmal verstärken. Und ich habe mit unseren Coaches und Management gesprochen und wir würden dich gerne verpflichten. Und ich habe damals angefragt, ob das möglich wäre, dass ich in die Schweiz wechseln kann und da ein paar Wochen spielen kann, dem Team da helfen kann. Das ist damals nicht zustande gekommen. Das wäre was gewesen, was mich schon gereizt hätte. Wirklich einfach nur so ein paar Wochen. Aber die Argumentation der Kölner Haie war damals für mich sehr schlüssig und sie hatten mich gerade verpflichtet, mit einem langen Dreijahresvertrag ausgestattet und wollten um mich und mit mir was aufbauen. Wir haben es leider nicht so gut hinbekommen. Ich war nicht so ein guter Bauingenieur im Haie-Trikot. Nein, aber das wäre was gewesen, was mich gereizt hätte. Aber ich bin auch kein Mensch, der Sachen hinterher weint oder nachtrauert. Also ich bin wirklich mit allem happy und zufrieden, wie es in meiner Karriere gekommen ist und wie es gelaufen ist. Und vor allem waren diese Standortentscheidungen, da sitzt man dann eben oftmals, wie ich es angesprochen habe, ganz alleine in Köln als Single oder dann mit einer Familie am Tisch und trifft die. Und da bin ich, glaube ich, ganz, ganz gut gefahren in der Vergangenheit mit und habe nichts bereut.
Wobei in der Schweiz sagt man, kann man ja ganz gut Geld verdienen. Das wäre vielleicht in Biel, hätte man sagen können, willst du viel, spiel in Biel, aber ist halt eben dann nicht zustande gekommen. Hast du dann statt Franken, hast du damals dann den deutschen Euro halt bekommen.
Richtig. Ich nehme es aber wirklich mit einem Fußballer-Zitat. Wir sind ein Eishockey-Podcast, aber da habe ich mal ein Fußballer-Zitat gelesen und das hat mich echt gepackt. Da habe ich mal ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und zwar einer der intelligentesten Fußballer, die je den deutschen Rasen betreten haben, Kevin Großkreutz. nein, man weiß ja, dass Kevin Großkreutz doch ein bisschen einfacher gestrickt ist. Aber der hat tatsächlich mal gesagt, als er ein junger Nachwuchskicker war, der größte Ansporn für ihn, bis ganz nach oben zu kommen, der ist ja auch Weltmeister geworden, war nie das Geld oder der Hype, der um einen Fußballer passiert und der Luxus, den man sich dann leisten kann, sondern es ging ihm einzig und allein darum, vor diesen vollen Rängen zu spielen, vor einem ausverkauften Haus und vor dieser Stimmung. Und das fand ich sehr, ja, sehr bemerkenswert, diese Aussage, weil es mir genauso ging. Ich bin ja damals im Eishockey-Nachwuchs in Köln nach oben gekommen und habe den Umzug in die Köln-Arena miterlebt. Und das dann gesehen zu haben oder auch im Friedrichspark, wo ich meine ersten 2 Jahre die Schlittschuhe für die Adler geschnürt habe, das sind Sachen, die viel gewichtiger sind als das, was du am Monatsende da überwiesen bekommst oder auch der tolle Vereinswagen mit dem Adler-Logo auf der Seite. Also dieses Woche für Woche da rauszugehen und angefeuert zu werden, diese vollen Stadien und auch auswärts ausgepfiffen zu werden am Seiler See oder ein Derby mit dem KIC gegen die DEG auswärts.
Oder Frankfurt früher.
Frankfurt, das ist das war einfach was den Eishockeysport ganz besonders macht. Und da fand ich wirklich die Aussage von ihm phänomenal, weil das mir genauso ging und ich bin mir auch sicher, ganz, ganz vielen Eishockey-Cracks genauso geht und die das jetzt so unglaublich vermissen. Also das kann dir kein volles Konto oder kein Gehaltscheck am Ende des Monats geben, was dir einfach die Fans und die Zuschauer und die ganze Atmosphäre Woche für Woche in den Stadien gibt.
Und wenn wir da den Bogen spannen auf heute, wo keine Zuschauer zugelassen sind. Ich habe gestern irgendwann mal gesagt, ich habe mich damit abgefunden, aber gewöhnen werde ich mich da nie dran. Also das darf nicht mehr der Fall sein. Du hast gerade beschrieben, wie wichtig das ist, dass die Fans da sind und wie sehr sie von den Spielern vermisst werden. Wenn man mit den Spielern spricht, ist es tatsächlich klar, wenn das Mikrofon an ist, muss ja jeder irgendwie sowas Gutes sagen. Aber die sagen es auch, wenn das Mikrofon aus ist. Die sagen auch, Mensch, das ist halb so schön. Wolfi hat es gestern gesagt, hat gesagt, Mensch, wenn die Fans nicht da sind bei so einem tollen Spiel, Erster gegen Zweiten, das nimmt schon sehr, sehr viel von der Freude auf der einen Seite. Man muss sich selbst pushen, normalerweise pushen einen die Fans und jetzt muss man sich selbst irgendwie versuchen, da rein zu pushen. Umso schöner ist es dann, solche Spiele gesehen zu haben wie gestern, dass es dann trotzdem ein gutes Niveau war, ein Top-Niveau war. Und wenn Fans da gewesen wären, was meinst du, was für ein Spiel gestern gegen Ingolstadt dann wir dann gesehen hätten?
Da gebe ich dir vollkommen recht und jetzt auch das nächste Auswärtsspiel der Adler in Schwenningen oder wir haben ja eben drüber gesprochen, die letzten 3 Spiele in Schwenningen, in München und das jetzt eben auch viel diskutierte Spiel gegen Ingolstadt, das mit Zuschauern, das ist einfach was die Jungs auch vermissen. Also klar gehen die ihrer Arbeit da unten nach und spielen Top-Hockey, aber da fehlt definitiv viel, viel mehr als das gewisse oder die Prise Salz in der Suppe, also da fehlt das ganze Huhn in der Suppe.
Gutes Schlusswort von Christoph. Hat mir Spaß gemacht, toll mit dir diesen Podcast zu machen, Christoph. Und ich freue mich auf 14 Tage. Da haben wir wieder genug Themen, über die wir sprechen können.
Ich freue mich auch, Anti. Und da wir das ja immer so schön aufteilen, den Warm-up 3 Drittel und zum Schluss noch ein 1-gegen-1. Du kennst mich, wie ich als Spieler war. Ich gehe selbst nach dem Spiel noch in Kraftraum, weil nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und du bist wahrscheinlich eher der sich dann zurückzieht heute am Faschingsdienstag. Ich bin übrigens kostümiert. Du auch?
Nee.
Gut, Anti, dann lassen wir das so stehen.
Aber ich habe eine schlechte Frisur, sagen wir es mal so, also wenn das zählt.
Gut, es ist schön auch, dass du aktuell eine Maske tragen darfst.
Für mich ist ja die Maske wegen Leuten wie mir ist ja die Maskenpflicht dann eingeführt worden.
Sehr schön. Nee, dann freue ich mich auf in 14 Tagen. Da gibt es wieder viel zu diskutieren, besprechen. Pass auf dich auf. Bis dahin.
Du auch. Bis dann.
Und dem kann ich mich nur nahtlos anschließen. Ich finde es auch schön zu sehen, dass wir bis jetzt mit jeder Folge länger geworden sind, denn das zeigt, wir haben Spaß und wir hoffen, es geht euch beim Zuhören genauso. Wenn ihr zwischendrin mal unterbrechen wollt oder müsst, in den jeweiligen Folgenbeschreibungen findet ihr Zeitstempel, die euch dabei helfen, irgendwo unterwegs aus- und wieder einzusteigen, falls ihr nicht am Stück hören könnt. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, gerne auch eure Anregungen, über was wir im Podcast noch sprechen sollten. Kommentiert dazu einfach die Beiträge in den sozialen Netzwerken und abonniert diesen Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid beim Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dann.